Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Und ich grüße euch ganz herzlich mit einem Vers aus dem Philemonbrief, den wir ja gerade eben gehört haben in den letzten Predigten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie Andreas schon erwähnt hat, starten wir heute mit einer weiteren kleinen Predigtreihe und darin wird es um den Judasbrief gehen. Muss ich mal kurz gucken, ob die Technik funktioniert. Ja. So, wie auch der Philemonbrief hat dieser Brief nur 25 Verse. Das ist sehr kurz und wenig, denkt man so am Anfang. Aber diese kurzen Briefe, das haben wir ja bei Philemon schon gemerkt, die haben es auch echt in sich. Und die werden gerne übersehen, hat Andreas gerade schon kurz erwähnt. Man findet sie ja kaum in der Bibel. Ja, das sind eine Seite lang ungefähr, manchmal anderthalb, je nach Druck. Und wenn man die nicht gezielt sucht, dann würde man da immer drüber hinwegblättern. Und zweitens erscheinen sie häufig auch viel unwichtiger als die großen Briefe, die uns allen bekannt sind und die wir teilweise ja auch dann schon sehr gut kennen, wie der Römerbrief, der Galaterbrief oder andere. Bevor ich jetzt den Text auslege und auch vorlese natürlich, schauen wir mal kurz auf einige Fakten zum Judasbrief. Es ist gar nicht bekannt, wo der geschrieben wurde. Es gibt auch keine konkret benannten Empfänger in dem Brief, wie wir das von anderen kennen. Das ist also ein Brief, der allgemein an Christen geschrieben ist. Gläubige Menschen in Gemeinden, die sich dort versammelt haben, zusammen waren und ganz normal in der Welt gelebt haben. Also so Menschen wie wir, alle, die heute Morgen hier sind. Es ist nicht ganz klar, wann der Brief geschrieben wurde. Aufgrund der Formulierung gehen viele davon aus, dass er noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurde, also vor 70 vor Christus, ungefähr 67. Aber es gibt auch einige, die sagen, das könnte auch hinterher, später geschrieben worden sein, um die Christen nochmal so richtig zu ermutigen. Das ist aber letztendlich nicht wirklich entscheidend für die Aussagen und den Inhalt des Briefes. Auf eine Frage ist Andreas gerade auch schon kurz eingegangen und ich predige heute Morgen nur über die ersten drei Verse. Aber warum hat Judas den Brief geschrieben? Also, was ist das Hauptthema? Und dieser Brief, der will uns in erster Linie in diesen drei Versen schon mal ermutigen für das, was auf uns zukommt. Und er will uns auch warnen vor dem, was auf uns zukommt. Wie Paulus und Petrus warnt Judas die Christen vor Irrlehrern in der Gemeinde. Im Vers 4, den wir heute nicht behandeln werden, der ist dann nächste Woche dran, da nennt er sie ja sogar Gottlose. Er vergleicht diese Irrlehrer mit Kain, Biliam und Korach. Und die meisten von euch dürfen diese Namen kennen und wissen, dass die nun nicht gerade geistliche Vorbilder gewesen sind. Ganz im Gegenteil. Sie haben gegen Gottes Willen gehandelt und andere dazu verführt, mitzumachen. Und diese Irrlehren, die gab es damals anscheinend oder ganz sicher sogar in vielen Gemeinden und die wollten eigentlich die Christen abhalten von einem Leben mit Christus. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Man könnte eine Vielzahl aktueller Irrlehren nennen. Eine davon ist zum Beispiel der Charismatismus, die Überbetonung des Wirkens des Heiligen Geistes. Eine andere Irrlehre ist die immer schleichendere Zunahme und Einwirkung der Esoterik in die Gemeinden und bei den Christen. Ja, das ist inzwischen so weit, dass wir Dinge praktizieren und das gar nicht mehr auffällt, dass das eigentlich aus der Esoterik kommt. Eine der größten Gefahren aber, und das merkt ihr wahrscheinlich alle in unserem Umfeld, droht durch die schleichende Abwendung von der Bibel. In vielen Gemeinden und bei vielen Christen kann man inzwischen erkennen, dass sie deutliche Rückschritte über die Irrtumslosigkeit und Inspiration des Wortes Gottes machen. Und zur Zeit des Judas und der anderen Apostel bestand schon dasselbe Problem. Und deshalb stellt Judas den Grund seines Schreibens in Vers direkt vor. Und ich, wie sagt man heute, ich spoiler mal ein bisschen, bevor wir da ankommen. Und ich sag mal, worum es dann geht in dem Brief. Es geht darum, für den Glauben zu kämpfen. Darum ging es damals, Judas, als er geschrieben hat, und darum geht es auch heute. Ihr seht also, das ist seit über 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren unverändert geblieben. Okay, jetzt gehen wir auf den Inhalt des Briefes ein und schauen mal auf die ersten drei Verse. Und wenn man sich diese Verse anschaut, dann fällt etwas Besonderes auf, nämlich ein Dreiklang. Ihr werdet das gleich hören, wenn ich es vorlese. Und ein Dreiklang kommt eigentlich der Begriff aus der Musik und ist so ein Akkord aus drei Tönen, der so eine harmonische Basis eines Musikstückes bildet und Stimmung erzeugt. Also entweder eine positive oder eine etwas traurigere Stimmung. Und genau das finden wir auch bei Judas so in den ersten beiden Versen. So mehrere Dreiklänge. Schauen wir mal auf den ersten. Den finden wir nämlich schon bei der Vorstellung des Verfassers. Als erstes nennt er seinen Namen Judas. Dann kommt Diener oder Knecht von Jesus Christus und Bruder von Jakobus. So beginnt der Vers, der Brief. Vers 1 ist somit auch verbunden mit der Frage, wer hat den Brief eigentlich geschrieben? Denn der Name Judas, der war nicht so unüblich damals in der Zeit. Er kommt auch im Neuen Testament häufiger vor und deshalb besteht natürlich die Frage, wer ist das genau gewesen? Nach Ansicht fast aller Ausleger handelt es sich um einen der Brüder von Jesus. Und diese Tatsache ist schon deswegen spannend, weil die Brüder von Jesus nicht unbedingt seine Unterstützer waren am Anfang. Ja, wir haben es auch im Matthäusevangelium besprochen, im Hauskreis vor ein paar Wochen schon mal. Die haben auch gar nicht verstanden gehabt, wer Jesus war und warum er auf dieser Welt war. Bei seiner Kreuzigung, da waren die nicht mal anwesend. Gott sei Dank geht es ja in der Apostelgeschichte im 1. und 2. Kapitel weiter. Und da erfahren wir dann zumindest, dass Jakobus, der Bruder von Jesus, also der Halbbruder, schon zur Gemeinde gehörte. Und später sogar wird er als eine der Säulen der Gemeinde bezeichnet. Gott sei Dank, kann man da nur sagen. Und insofern ist es schon interessant, wie Judas sich hier selber vorstellt. Das ist ein erster Dreiklang, nämlich Judas, also der Name, dann kommt diese erste Referenz, Bruder des Jakobus. Und dann hätte er eigentlich ja sagen können, und Halbbruder von Jesus, oder? Ja, macht er aber nicht. Warum macht er das nicht? Das hätte doch die Empfänger dieses Briefes, also die Leser, noch viel mehr beeindruckt. Der Halbbruder von Jesus, boah, der schreibt uns. Stattdessen kommt als dritte Aussage etwas ganz anderes. Nämlich, und im Griechischen steht hier halt das Wort doulos, das heißt Knecht oder Diener Jesu Christi. Und ich war ganz dankbar, letzte Woche hatte in der Predigt wurde das auch kurz erwähnt, dieser Begriff Knecht oder Diener von Jesus, der hat immer so einen negativen Beigeschmack, so einen negativen Touch, vor allen Dingen in der Welt. Und ich kann mich noch gut erinnern an manche Auseinandersetzungen, auch in Bibelkreisen, wo wir darüber gesprochen haben und was das für manche Leute bedeutet hat, wie negativ das für sie ist. Aber ein Knecht von Jesus Christus zu sein, das ist überhaupt gar nicht negativ. Ganz im Gegenteil, das ist sogar eine ehrenhafte Bezeichnung. Denn nur als Knecht von Jesus bin ich nämlich auch sein Bruder oder seine Schwester. Und wenn wir es mal genau in der Bibel betrachten, befinden wir uns in allerbester Gesellschaft. Mose, Josua, David, Hiob, Paulus sowieso, die bezeichnen sich alle als Knechte Gottes. Keiner von denen hat sich über diesen Begriff oder über diese Bezeichnung beschwert oder dafür geschämt. Und dann erkennen wir, dass Judas die geistliche Ebene wichtiger war als die leibliche Ebene. Er hatte nämlich erkannt, dass es besser ist, ein Knecht von Jesus zu sein, als dessen Halbbruder. Also weg mit all den negativen Gedanken und Einordnungen. Wie gesagt, im Hebräischen oder im Griechischen hat dieser Begriff eine besondere Bedeutung und die gilt ja auch uns. Er beschreibt nämlich oft nicht einen Sklaven im heutigen Sinne, sondern eine Person in einer tiefen, treuen Dienst- und Vertrauensbeziehung. Entweder zu seinem menschlichen Herrn oder als Auszeichnung direkt zu Gott. Und noch einen drauf. Jesus selbst wurde auch als Knecht angekündigt. Denken wir nur mal an die Aussagen im Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Also nochmal, weg mit all den negativen Gedanken und Einordnungen. Ganz im Gegenteil, diese ersten Worte von Judas sind wie ein Schatz zu Beginn des Briefes. Und ihr werdet es gleich merken, in den ersten beiden Versen und auch im dritten Vers sind so viele ermutigende Aussagen enthalten. Aussagen, die wie ein goldener Schatz, wie ein Goldnugget auch zu heben sind. Und deswegen habe ich hier vor mich mal, vielleicht könnt ihr das nicht ganz so gut sehen, ein paar Goldnuggets hingelegt. Ja, glänzen hier schön, leider kann man sie, ich muss sie vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne schieben. So, da seht ihr die mal. Ne? Und heute mit Beginn dieser Predigtreihe, da heben wir so einige Goldnuggets mal raus aus diesem Text und wollen die mal entdecken. Und wir werden die nicht nur entdecken und betrachten, sondern wir werden natürlich auch sammeln. Ne? Ist ja klar. Den ersten haben wir schon gefunden, nämlich ein Knecht, ein Diener oder eine Dienerin von Jesus zu sein. Oder, das ist ja die Alternative, die auch in dem Brief ausdrücklich beschrieben wird, wollen wir lieber ein Diener des Teufels sein. So wie Kain, Biliam und Korach. Aber dann entgehen uns eine Vielzahl weiterer Schätze und goldene Nuggets, die Judas für die bereithält, die Gott für die bereithält, die hier in dem Text drinstehen. Ich lese Vers 1 und 2 vor und achtet dabei mal wieder auf den vorhin erwähnten Dreiklang. In Vers 1 heißt es: Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Und Vers 2 heißt es: Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Habt ihr es gehört, diese drei Klänge? Berufen, geliebt, bewahrt, der erste. Barmherzigkeit, Friede, Liebe. Sechs Aussagen wie goldene Nuggets. Und die wollen wir uns jetzt mal kurz betrachten, graben, uns anschauen und auch hier hinzufügen. Denn vielleicht ist uns das nicht mehr bewusst, was für einen großen Schatz wir in Christus haben. Und vielleicht ist es dem Judas deswegen so wichtig, das an den Anfang zu stellen, damit wir wissen, was wir in Christus haben und wer wir sind. Berufen. Was bedeutet es, berufen zu sein? Dazu heißt es beispielsweise in 1. Petrusbrief 2, Vers 9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Gott ruft uns aus der Sklaverei des Teufels in seine Kindschaft. Wir werden Gottes Kinder, weil er uns haben möchte. Und über diese Tatsache dürfen wir uns doch freuen, oder? Wir haben hier ein Goldnugget, einen wertvollen Schatz, den wir dazufügen können. Der nächste, geliebt in Gott. Und hier haben wir das Fundament des christlichen Glaubens vor uns. Im Griechischen steht hier das Wort, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig ausspreche, agapemenois. Agapemenois. Und diese Zeitform im Griechischen wird für Handlungen verwendet, die in der Vergangenheit begonnen haben und weiter andauern. Und der Wortstamm für dieses Wort ist Agape. Und Agape, da muss es bei uns immer klingeln, das ist die hingebende Liebe Gottes. Ihr kennt alle bestimmt oder hoffentlich den Vers aus Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Gott liebt uns und er wird uns bis in Ewigkeit lieben. Wir sind geliebt in Gott. Ein goldenes Nugget für unseren Schatz. Bewahrt für Jesus Christus. Die gleiche Zeitform, in der dieses andere Verb stand, steht auch hier. Das heißt, es ist einmal passiert und es dauert an und es wird in Ewigkeit andauern. Im Griechischen lässt sich das unterschiedlich übersetzen und je nachdem, welche Übersetzung man jetzt aufschlägt, liest man dort entweder bewahrt für Jesus Christus, das steht zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, bewahrt in Jesus Christus, so heißt es in der Luther-Übersetzung, oder bewahrt durch Jesus Christus, so schreibt es die neue Genfer Übersetzung. Wir sind also von Jesus umgeben, also in ihm. Wir sind durch ihn geschützt und für seine Ewigkeit bestimmt. Ein weiteres Goldnugget für unseren Schatz. Judas spannt in Vers 1 eine dreifache Kette als Fundament für die Gläubigen. Ihr seid berufen, geliebt und bewahrt. Wer von Gott berufen wurde, wird in Christus geliebt, also in seiner Liebe festgehalten und deshalb bis in Ewigkeit bewahrt. Die Liebe Gottes ist das Bindeglied, das dafür sorgt, dass die Berufung nicht im Sande verläuft. Jetzt haben wir schon einiges zusammengesammelt hier, aber Judas schreibt weiter in Vers 2. Die nächste Dreiklang und jetzt kommen wir zu dem, was uns geschenkt ist. Da heißt es ja, Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Barmherzigkeit, Friede, Liebe. Judas bekräftigt sein Fundament aus Vers 1 durch diese Wünsche in Vers 2. Und im biblischen Sinne sind Barmherzigkeit, Friede und Liebe keine sanften Gefühle, sondern kraftvolle Taten Gottes. Nehmen wir als erstes mal die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Gottes Liebe in Aktion, wenn sie auf Elend, Schuld oder Not trifft. Es bedeutet nicht, das zu bekommen, was man eigentlich verdient hätte, nämlich Gericht und Konsequenzen, sondern stattdessen mit offenen Armen empfangen zu werden. Denkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der vom Vater mit offenen Armen empfangen wird. Und so heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2, Vers 4 und 5. Friede, ja, göttlicher Friede, ist doch viel mehr als die bloße Abwesenheit von Streit oder Krieg. Das griechische Eirene bezieht sich hier auf das hebräische Shalom. Es bedeutet Ganzheit, Heilung, tiefe Sicherheit und die Wiederherstellung von Beziehungen, die komplett in Scherben lagen. Es ist der tiefe, unerschütterliche Zustand der Seele, die weiß, zwischen mir und Gott ist alles absolut gut. Und so heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Liebe. Während die Welt unter Liebe oft ein Gefühl versteht, das kommt und geht, zum Beispiel über die Begriffe Eros, also die körperliche Liebe, oder Philia, die freundschaftliche Liebe, ist die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, eine bewusste und unbedingte Willensentscheidung. Es ist eine Liebe, die gibt, ohne zu fordern. Eine Liebe, die sich selbst opfert. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern das Beste für das Gegenüber. Sie opfert sich selbst. Daran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. So heißt es in 1. Johannes 3, Vers 16a. Nochmals, im biblischen Sinne sind Barmherzigkeit, Friede und Liebe keine sanften Gefühle, sondern kraftvolle Taten Gottes. Das hat überhaupt und ganz und gar nichts mit diesem kitschigen Postkarten-Image der Begriffe zu tun, die Tag für Tag auf uns einprasseln. Und das sind doch alles wahre, schöne Schätze, die wir hier schon gesammelt haben. 7 haben wir schon zusammen in diesen ersten beiden Versen. Und das Beste und Schönste daran ist doch, dass wir sie geschenkt bekommen. Überlegt mal kurz, welchen dieser Schätze haben wir uns erarbeitet? Was haben wir dafür getan, dass wir berufen, geliebt und bewahrt sind? Nichts. Was haben wir dafür getan, dass uns Friede, Barmherzigkeit oder Liebe von Gott geschenkt werden? Nichts. Gar nichts. Somit sind wir überreich von Gott beschenkt und könnten jetzt doch zufrieden und glücklich damit leben, oder? Der Vers 3 beinhaltet ja noch weitere Nuggets. Ich lese ihn mal vor. Geliebte, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, oder Rettung steht in manchen Übersetzungen, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Da ist von Heil, von Rettung die Rede. Da ist vom Glauben die Rede, der einmal den Heiligen, also den Gläubigen, übergeben ist. Das sind doch weitere Goldnuggets, die wir einsammeln können, oder? Das wird das Ganze schön geschlossen, ne? Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, ne? Und dann könnten wir so schön vor uns hinleben jetzt, oder? Könnte die Predigt jetzt beenden, alle wären froh, oh, das hat nicht lange gedauert heute, könnten jetzt Schluss machen und die Hitze zu Hause genießen. Nun ist das aber hier nicht so in diesem Brief. Ganz im Gegenteil. Ja, hätte das Judas jetzt bei diesen ersten beiden Versen belassen und dann noch das hinzugefügt, das Vers 3, ihr seid gerettet und ihr habt den Glauben ein für alle Mal bekommen, ja, da wäre es super gewesen, ne? Aber jetzt kommt noch was anderes aus dem Text hervor und ich habe es gerade mal bewusst nicht so betont vorgelesen. Jetzt kommt nämlich ein anderer Dreiklang, der hier erscheint. Denn Judas drängt es nämlich, er findet es notwendig zu schreiben, ja, er will die Empfänger, also uns alle, ermahnen. Und er mahnt nicht nur die Leute vor 2000 Jahren, er meint uns alle, er spricht zu uns. Warum bzw. wozu ermahnt er uns? Er fordert uns auf, für den Glauben zu kämpfen. Eigentlich wollte er etwas zum Thema Heil oder Rettung schreiben. Das erwähnt er ganz kurz in Vers 3, da blitzt das so durch. Aber stattdessen geht es jetzt mitten im Satz um ganz was anderes, nämlich um den Glaubenskampf. Das ist ein richtiger Kontrast, oder? Ach, wenn doch dieser Kampf nicht wäre. Es könnte alles so schön sein. Es könnte alles so ruhig sein. Wir könnten es uns so richtig gut gehen lassen. Warum muss es immer um Kampf gehen? Und warum muss es immer anstrengend sein? Und das ist inzwischen auch typisch für viele Christen. Da habe ich hier meine goldenen Nuggets. Berufen sein, geliebt sein, bewahrt sein, mein bewahrt sein, Gottes Barmherzigkeit, Liebe und Frieden für mich. Alles meins. Mein Schatz. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte vom Herrn der Ringe kennt. Ich glaube, der ein oder andere hat es vielleicht gerade schon an der Formulierung erkannt. Da gibt es nämlich diese Figur des Gollum. Und Gollum, der besitzt etwas ganz Besonderes, nämlich einen Ring. Den Ring des bösen Herrschers. Und je länger er ihn besetzt, umso mehr wird er von dessen Macht besessen. Und er ruft und murmelt ständig vor sich hin, mein Schatz, mein Schatz. Und jeder, der diesen Ring in die Hände bekommt, der wird genauso davon gepackt. Nach einiger Zeit sagt jeder von ihnen, mein Schatz. Sie kämpfen gegen alles und gegen jeden, der ihnen diesen Schatz wegnehmen will. Und jetzt mal die Frage an euch. Sind wir nicht manchmal genauso wie diese armseligen Kreaturen? Wir besitzen diesen Schatz und stecken ihn in die Tasche. Ich meine damit, dass wir so viel von Gott geschenkt bekommen und es nicht benutzen. Wir sitzen in unseren Häusern und Gemeinden und da holen wir unseren Schatz aus der Tasche und betrachten ihn. Da glänzt es schön. Da schauen wir ihn an. Wir sind ganz verliebt darin. Meine Berufung, meine Bewahrung. Ja, wir danken Gott dafür und wir lobpreisen ihn. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir uns regelrecht daran ergötzen und sitzen und sitzen und sitzen? Wisst ihr, Lobpreis und Dank ist natürlich vor Gott wohlgefällig. Aber es ist nicht der Sinn und Zweck der Schätze, die Gott uns anvertraut hat, dass wir irgendwo damit rumsitzen und nichts damit anfangen. Judas schreibt es, der Kampf geht weiter. Geliebte Heilige, so schreibt er, die ihr den Glauben ein für alle Mal bekommen habt, kämpft weiter. Geben wir es doch zu, das gefällt uns nicht. Müssen wir nicht Buße darüber tun, dass wir so oft sitzen bleiben, unsere Schätze betrachten und nicht kämpfen wollen? Mich hat die Beschäftigung mit dem Text nochmal richtig gepackt. Mir ist klar geworden, dass ich auch immer noch zu viel rumsitze und zu wenig kämpfe. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welcher Kampf ist das überhaupt und wie sollen wir kämpfen? Naja, deswegen die Losung heute aus Epheser 6. Wenn man Judas 1 bis 3 und Epheser 6, 10 bis 18, also die berühmte Waffenrüstung Gottes, nebeneinander legt, dann merkt man sofort, beide Texte sprechen mitten in die Realität des christlichen Lebens hinein. Sie beschreiben den Glauben nicht als Sitzen auf einem gemütlichen Sofa oder Stuhl, sondern als Herausforderung in einem unwegsamen Gelände. Judas schreibt nur einen kurzen alarmierenden Brief. Es geht ihm um Kampf gegen die Irrlehren. Paulus gibt uns im Epheserbrief einen tiefen systematischen Durchblick, wie wir kämpfen sollen. Paulus schreibt an anderen Stellen auch vom großen und guten Kampf des Glaubens. Und da sollten wir nicht kämpfen? Und deswegen nehmen wir das Glas mit den Goldnuggets raus. Und dann wollen wir das Glas mal öffnen und wieder benutzen, was da drin ist, oder? Im Kampf gegen den Feind können wir diese Nuggets nämlich wunderbar gebrauchen. Und wisst ihr, das geht sogar in einem doppelten Einsatzzweck, will ich es mal ausdrücken. Der erste Zweck nämlich ist die Selbstbehauptung im Kampf. Wenn der Feind uns angreift, nehmen wir diese Nuggets wie David die Steine gegen Goliath und schleudern sie symbolisch natürlich den Lügen des Feindes entgegen. Ja, da können wir richtig ausholen und das machen wir nicht. Natürlich nicht, wenn wir mit Ungläubigen reden, sondern nur gegenüber dem Feind. Wenn wir morgens beim Aufstehen schon müde sind, so wie heute, ja, und uns fragen, komme ich in den Gottesdienst, schaffe ich das überhaupt? Ja, da sind wir schon mitten im Kampf. Und dann können wir das Goldnugget der Liebe entgegenwerfen dem Feind und sagen, stopp, ich bin geliebt in Gott. Ja, wenn ich mich wertlos fühle oder ungeliebt, halt, Gott liebt mich. Wenn im Alltag die Überforderung zuschlägt, nimmst du das Goldnugget des in Gott Bewahrtseins? Ich muss das nicht alleine schaffen. Jesus schützt mich. Das ist geistliche Wehrhaftigkeit. Wir verteidigen unsere Stellung in Christus. Aber die Goldnuggets haben noch einen anderen Zweck und einen, wie ich finde, manchmal einen weitaus wichtigeren. Wir nutzen sie nämlich, um sie in der Welt zu verschenken. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission. Ein Goldnugget wird ja nicht weniger wert, wenn man ihn weggibt. Ganz im Gegenteil, wir behalten diesen Schatz nicht für uns, sondern wir gehen damit zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und verschenken es reichlich. Da ist zum Beispiel ein Arbeitskollege, der ausgebrannt und am Ende ist. Was braucht er? Geh hin und verschenke ein Stück vom Nugget der Barmherzigkeit und des Friedens. Da ist ein Nachbar, der einsam ist und sich nach echter Anteilnahme sehnt. Geh hin und verschenke das Goldnugget der Liebe. Mit Worten und mit Taten. Da sind Menschen, die in unserer Zeit und in unserer Stadt, die auf der ganzen Welt orientierungslos durchs Leben laufen. Wir dürfen ihnen ein Goldnugget geben und sagen, es gibt eine Berufung für dein Leben. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott will dich. Seht ihr die Dynamik? Auf der einen Seite nutzen wir die Schätze zur Selbstbehauptung im Glauben, um den Feind abzuwehren und standzuhalten. Auf der anderen Seite nutzen wir sie zur Nachfolge und Mission, indem wir sie verschwenderisch an eine Welt verschenken, die bitterarm an Liebe, Friede und Barmherzigkeit ist. So gewinnen wir, nein, so gewinnt Gott Menschen für die Ewigkeit. Und es bleibt dabei, trotz aller Irrlehren, das Gebet, das Lesen der Bibel und die Gemeinschaft der Gläubigen sind existenzielle Aufgaben für uns Christen. Nur so werden wir für den geistlichen Kampf gestärkt und ermutigt. Nur so wird unser Herz mit Liebe und Barmherzigkeit für die Menschen um uns erfüllt. Nur so werden wir aus dem Sofa gerissen und für Jesus unterwegs sein. Zum Schluss, liebe Gemeinde, kommt das große und entscheidende Ausrufezeichen. Wir führen diesen Kampf nämlich auf eine völlig paradoxe Art und Weise. Wir kämpfen nicht, ich betone das, wir kämpfen nicht für den Sieg. Wir kämpfen von einem Sieg aus. Als Jesus Christus am Kreuz vom Golgatha rief, es ist vollbracht, da wurde die entscheidende Schlacht dieser Weltgeschichte geschlagen und ein für alle Mal gewonnen. Dort am Kreuz wurden die Mächte der Finsternis entwaffnet. Dort am Kreuz wurde die Macht der Sünde gebrochen. Dort am Kreuz wurden der Teufel und der Tod besiegt. Der Teufel hat kein Recht mehr auf unser Leben. Die Verführung hat kein letztes Wort mehr über uns und keine Irrlehre dieser Welt kann die Tatsache und Wahrheit unserer Rettung und unserer Mission leugnen oder einschränken. Der Sieg ist errungen, Jesus hat gewonnen. Warum müssen wir dann noch kämpfen? Wir haben es vorhin gesungen, weil wir in einer Zwischenzeit leben, in einer Übergangszeit. Der Feind weiß, dass er verloren hat, aber er versucht natürlich, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Bevor Jesus wiederkommt, schießt er seine feurigen Pfeile der Zweifel und der Bequemlichkeit in Richtung unserer Person und unserer Gemeinden. Aber wir müssen keine Angst vor diesen Pfeilen haben. Wir lesen die Verse aus dem Judasbrief, diese ersten drei Verse, und uns wird klar, wenn wir für die Wahrheit eintreten, wenn wir den Versuchungen widerstehen, wenn wir das Wort Gottes teilen, dann tun wir das nicht wie verängstigte Kämpfer, die hoffen, irgendwie zu überleben. Nein. Wir kämpfen als Diener und Dienerin von Jesus Christus. Wir kämpfen als Berufene, als Geliebte und Bewahrte. Wir kämpfen, beschenkt mit Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Wir kämpfen entschieden und entschlossen in der Waffenrüstung Gottes. Wir kämpfen, aber nicht um zu siegen, nein, wir kämpfen, weil wir auf der Seite des Siegers stehen. Jesus Christus. Ihm allein sei alle Ehre dafür. Amen.